Hyperfokus.
Hallo, ich bin Jessica Mach und dieser Podcast ist mein Hyperfokus für euch. Durchquert mit mir im Raumschiff FOMO meinen Mikrokosmos. Immer auf der Suche nach dem verlorenen Flow entfliehe ich meiner postberlinalen Depression und versuche endlich auf einem neuen Planeten zu landen. Dabei lässt mich meine ADHS voller Absicht mit bekannten und unbekannten Flugobjekten kollidieren und winkt mir fröhlich zu, wenn ich mal wieder in ein schwarzes Loch gesaugt werde. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Nächste Runde rückwärts. Hallo, Nicole. Bist du da?
Ja, hallo, ich bin da.
Sehr schön, sehr schön. Ich freue mich, dass wir uns heute treffen, weil irgendwie ist es ein bisschen ins Stocken geraten in den letzten Wochen. Ich hatte dich ja schon ein, zwei Mal angefragt, ob du gerne kommen möchtest in meinen Podcast. Aber wie das immer so ist, ne?
Ja, wie das immer so ist. Ich habe ja noch 100.000 andere.
Ach Quatsch, komm, erzähl doch nicht.
Aber ich freue mich jetzt, dass ich da sein kann und voll bin gut. Aber auch ein bisschen aufgeregt.
Genau, das werden wir jetzt einfach mal ganz hart ignorieren. Ich werde mal kurz abreißen, warum ich dich gefragt habe, ob du kommen willst. Und zwar habe ich gesehen, ich habe eigentlich gar nicht dich so richtig gesehen, weil ich glaube, du bist gar nicht zu sehen bei Instagram auf eurem Account oder auf deinem Account. Das kannst du ja gleich mal erzählen, wer da wie was macht. Und zwar heißt ja der Account Wohnzimmer Neurodivers. Und da habe ich in letzter Zeit vermehrt angezeigt bekommen und gesehen, dass ihr da oder du da was auf die Beine stellst, was in Richtung Online-Selbsthilfegruppe geht. Und das ist ja etwas, was ich schon ganz lange so auf dem Schirm habe und mir so wünsche auch. Und jetzt habe ich tatsächlich in der, wer knurrt denn da so?
Na, mein Hund, beziehungsweise meine Hündin.
Ach, wie süß. Nicht, dass sich jemand wundert und denkt, dein Magen knurrt, ne? Sowas muss man dazu sagen, ne?
Ja.
Das kann komisch sein. Genau. Ich hatte jetzt in der aktuellen Podcast-Folge, die tatsächlich heute rauskommt, mit der Wiebke von Neurodivers, auch ein Instagram-Profil, mit der habe ich über Selbsthilfegruppen und welche Möglichkeiten es denn gibt, abgesehen von diesen ganzen, ja, typischen, die man eben so kennt. Und da hatten wir auch schon wieder jede Menge Ideen, Spaziergänge gemeinsam und so weiter. Und dann habe ich aber gesehen, ihr habt da auch schon total viel auf die Beine gestellt oder seid dabei, das auf die Beine zu stellen. Und da habe ich gedacht, das muss auf jeden Fall in einer Podcast-Folge besprochen werden. So, das war jetzt ganz schön viel Text. Jetzt würde ich aber gerne erst mal hören, weil bevor es in die Themen geht, frage ich natürlich die Leute immer ganz gern, was ist denn bei dir eigentlich so los? Also erzähl doch kurz mal was über dich, wenn du möchtest.
Ja, kann ich gerne machen. Also ich bin die Nicole, wie gesagt. Ich habe die ADHS-Diagnose und auch den Verdacht, dass ich vielleicht noch ein bisschen Autismus dazu habe. Das ist ja alles so ein Spektrum, wo es auch ganz viele Missverständnisse gibt. Und jetzt muss ich nochmal zurückspulen. Ich bin jetzt ungefähr 49 Jahre alt.
Na doch, das kann schon als überlegen. Das ist schon ungefähr.
Wenn man anfängt zu überlegen, wie alt man ist, dann muss man schon wahrscheinlich alt sein. Und ich habe meine Diagnose ADHS auch als Erwachsene erst bekommen mit 27. Was ja aber auch schon, das war 2002, 2003 in Nordrhein-Westfalen. Ja, und damals war es ja noch viel schwieriger, rückblickend als Erwachsene überhaupt eine Diagnose zu bekommen. Deswegen war das eigentlich, glaube ich, schon ein relativ großes Glück, dass ich da überhaupt drauf gekommen bin.
Ja, das ist tatsächlich spannend, weil 2002, das liegt jetzt so ein bisschen in so einem Zwischen Fällt, sage ich mal. Ich habe jetzt sehr viele Leute, die, wenn dann in den 90ern als Kinder oder so diagnostiziert wurden und dann lange nichts mehr damit irgendwie am Hut hatten gefühlt und jetzt erst wieder. Aber das ist ja nochmal so eine Zwischenzeit irgendwie, ne? Wie war denn da der Stand der Dinge? Wie hast du das damals sozusagen aufgenommen?
Genau.
Wie ist es dazu gekommen?
Da gab es das natürlich auch schon, das Thema. Jetzt ist es ja gerade aktuell gefühlt zumindest recht populär. Und ich bin damals darauf gekommen, ich habe sehr früh Kinder bekommen. Und da sich das ja genetisch fortpflanzt, das ADHS-Thema, bin ich durch meine Kinder da drauf gekommen. Hab aber mein ältester Sohn war im Kindergarten schon ein bisschen auffällig, sage ich jetzt mal, zumindest für die Erzieherin. Und da sagte mir eine Erzieherin, kurz bevor der in die Schule kam, ich glaube, der hat ADHS. Ich damals, obwohl ich auch selbst im medizinischen Bereich arbeite, habe mir das nur kurz, damals gab es ja noch nicht so viel Internet, ne? ADHS, kurz mal, ich weiß gar nicht, ob ich schon gegoogelt habe, ob ich in eine Stadtbücherei gegangen bin, mal auf so einen Buchrücken geguckt und den Symptomenkomplex da gelesen, habe ich gedacht, was ein Schwachsinn, kann ja jeder haben, ja. Natürlich
ja,
hat mein
auch.
Sohn kein ADHS,
Ja.
ne? Wir
Ja.
sind doch nicht gestört. Wir doch nicht, ne? Dann habe ich das erstmal von mir gewiesen und es kam aber immer wieder zu mir zurück. Auch dann durch meine anderen Kinder, da hieß es dann, mein zweiter Sohn, der habe Wahrnehmungsstörungen und alles möglich, mit allem Möglichen.
War das so
Aber
in der Schulzeit
jedenfalls,
dann auch häufig?
ja,
Also ist die
da war es
da
ja
das Typische?
Schulzeit, also alles so soziale Gruppen, Kindergarten, Sozialverhalten. Auffälligkeiten, kann sich nicht konzentrieren, kann nicht, also mein ältester Sohn, der war wirklich hyperaktiv, der konnte wirklich nicht still sitzen, ja. Solche Sachen und dann habe ich mich dann doch damit beschäftigt und dann habe ich irgendwann, und damals gab es auch schon ganz coole Internetseiten von so ein paar ADHS-Lern tatsächlich, die es heute gar nicht mehr gibt, aber auch zum Beispiel der Martin Winkler war da schon aktiv. Und dann hatte ich ein Buch, dieses ADHS-Erwachsenenbuch. Ich glaube, das gibt es immer noch, ist jetzt aber nicht mehr so populär. Und da waren so Fallbeispiele drin. Und da habe ich mich sowas von wiedererkannt. Ja, so typische Geschichten, wie man so versucht, seinen Haushalt auf die Kette zu kriegen. Und so ist es bei mir auch. Ja, man fängt irgendwas an. Ich gehe in die Küche, finde ein schmutziges Geschirrtuch, bringe es ins Bad und sehe ich da irgendwas. Dann, also immer so diese, also die Fallbeispiele, die haben mir einfach dann, die haben mich zum Heulen gebracht. Ja, weil ich hatte ja einen Leidensdruck, ich wusste mit mir, ja, ich konnte es überhaupt gar nicht definieren. Ich dachte nur immer, ich schaffe halt ganz normale Sachen, wie andere Sachen, Leute mit ganz easy peasy machen, die habe ich ja nicht auf die Kette gekriegt. Ne?
Hast du denn für dich dann gedacht, ja, das ist halt, sag ich mal, wegen der Mutterschaft so, also wegen diesem Überforderung, hast du für dich selber vorher schon so nach Ideen gesucht, wo das herkommt, wenn es eben nicht für dich ADHS erst war? Also weißt du, so ein Mutti-ADHS, sage ich immer, ne? Also dieses, mit dem, was
sagen,
du beschrieben hast.
Das waren so verschiedene Sachen, weil ich hatte ja auch schon Schwierigkeiten während meiner eigenen Schulzeit vor allen Dingen, und Ausbildungszeit, die haben mich eigentlich emotional vor allen Dingen am allermeisten belastet.
Ah, okay.
Die Mutterzeit dann wieder anders. Und da dachte ich dann wieder, ich war halt so eine sehr junge Mutter. Ich war nicht konsequent. Ich dachte dann irgendwie, lag es daran.
Bisschen selber schuld auch gedacht? Hast du so irgendwie gedacht?
Immer. Also,
auch natürlich ein Symptom,
das spielt da immer,
ne,
mit rein. Ja, spielt da immer mit rein. Vor allen Dingen auch dann mit der Verantwortung meiner Kinder gegenüber, ne?
Ja,
habe ich immer gedacht, ich mache ganz vieles falsch und da habe ich mich vor allen Dingen schuldig gefühlt. Vorher waren ja andere Menschen nicht so sehr von meinem Ding betroffen, sag ich mal.
Verstehe.
Okay.
Ja,
also
gut.
So kam
und dann,
das, dann wurde ich ja diagnostiziert und dann, genau, und dann war ich damals auch noch so ein bisschen auf den Trip, ja, Medikamente will ich aber nicht, Psychopharmaka, schon gar nicht für meine Kinder, ja. Und dann schon während der Diagnostik, sagte mir der Arzt dann damals, da hatte ich gerade versucht, dann auch das Abitur nachzuholen mal wieder. Also wenn
Hast
ich keine
geschafft?
Medikamente nehmen wollte.
Hast du das
über
geschafft,
Umwege,
das Abitur?
Es gab dann noch ein paar andere Umwege, aber dann irgendwann schon.
Ja, super, herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Ja.
Spät als nie, aber der sagte mir dann schon, wenn ich bereit wäre, also wir hatten schon mit der Diagnostik angefangen und er hat die Testergebnisse, hat mit mir auch so Konzentrationstests gemacht und so, wenn ich nicht bereit wäre, Medikamente zu nehmen, könnte ich es mit dem Abitur gleich lassen, weil was würde ich dann sowieso nicht schaffen.
Ach krass, okay, das hat er
Ja,
so gesagt.
Dankeschön, ja. Ja, das war ihm sofort klar. Stimmte aber nicht, ich habe dann tatsächlich vieles ohne Medikamente geschafft, weil ich auch gar keine andere Wahl hatte. Weil damals waren ja Stimulanzien für Erwachsene noch nicht zugelassen, sondern
Ja.
erst 10 Jahre später ungefähr.
Auch total verrückt eigentlich, ne? Dass es so rum ist,
Ja.
gewesen ist.
Richtig
Wahnsinn.
krass.
Und die Kinder ja auch dieses, die haben ja auch richtig krasses Zeug bekommen damals, ne? Sie war ja auch dann teilweise in so Fläschchen, irgendwelche Tropfen, die man im Kühlschrank hatte und so, ne?
Also das war, glaube ich, wahrscheinlich noch vor der Zeit. Zu der Zeit gab es schon,
Tabletten.
da gab es schon, also Kapseln,
Ja,
Tabletten,
okay.
Methylphenidat, das gab es auf jeden Fall schon. Also
Ja.
das andere, da, das war wahrscheinlich dann noch weiter vorher. Aber
Noch
ich bin
früher.
dann noch umgezogen nach Baden-Württemberg und ich hatte keine Chance, überhaupt irgendjemanden zu finden, der mich behandeln würde. Ein Antidepressivum wurde mir dann noch angeboten, das hat mir aber keinen Nutzen gebracht und dann habe ich es aufgegeben und mich weiter so durchgeschlagen wie vorher auch. Ne?
Ja, und da hilft ja dann auch nicht, ne? Wenn es nicht dafür das
Nee.
Richtige sozusagen ist, bringt das auch
Aber
wenig.
damals hatte ich dann schon, ich glaube, das war so 2004, dann schon mal eine Selbsthilfegruppe für Erwachsene entdeckt, zwar ein bisschen weiter weg von mir, das war in Schwäbisch Gmünd und ich wohne bei, habe damals in der Nähe von Stuttgart gewohnt, wohne jetzt in der Stadt. Und das fand ich wahnsinnig hilfreich, mich überhaupt mit anderen auszutauschen, denen es auch so ähnlich geht wie mir.
Ja, super.
Also das war so mein erster Kontakt mit der Selbsthilfe, war dann natürlich mein Hyperfokus ganz stark in diese ganzen Themen für
Ja.
eine Weile,
Auch
hat
ganz
dann aber
klassisch,
wieder
ne?
nachgelassen. Ja, total. Also sieht man ja auch bei allen anderen, die man so
Ja,
sieht. Und
total. Das ist auch wichtig, glaube ich. Also wie gut eigentlich und wie magisch irgendwie auch, dass es diese Gegebenheit sich selbst darum kümmert, dass man darüber ganz viel weiß. Also es ist irgendwie ein bisschen verrückt auch.
Ja,
Ne?
aber was mich gewundert, ich glaube, das liegt tatsächlich an diesem Hyperfokus, so heißt sie
Genau.
auf deinem Podcast.
Ja.
Aber weil, was ich nie verstanden habe, auch schon vor der Diagnose, weil ich bin Krankenschwester und hatte vorher ja auch schon Patienten betreut mit ganz vielen anderen Diagnosen.
Ja.
Und mich hat immer gewundert, warum die den Hyperfokus für ihre eigene Diagnose nicht haben und
Ja.
dementsprechend oft auch kein Wissen haben. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und ich dachte immer, ich muss die missionieren und
Ja,
ich konnte das auch nicht so stehen lassen. Ich konnte das fast nicht aushalten, ja, wie
Das
man so
kennen, glaube ich,
sein
viele.
kann.
Ja, aber ich glaube, dass gerade im
Ja.
medizinischen Bereich kennen das viele, die sich wirklich dann auch denken, ich habe zum Beispiel auch eine Kundin, die macht Ernährungsberatung in so einer Reha-Klinik, ne? Und die sagt auch immer, die Leute kommen da hin, denen geht's super schlecht, die, weiß ich nicht, haben alle möglichen Leiden und müssen alle möglichen Tabletten nehmen, weil sie halt so eine schlechte Ernährung halt haben, zum Beispiel. Und die könnten dort einfach lernen, was sie essen, wie sie kochen und so. Und die haben da einfach null Bock drauf, ne? Die sagen, ich will jetzt meine Bratwurst essen und will meine Kippen weiter rauchen und leave me alone, ne? Anstatt einfach
Ja.
mal, was dann so auf der Hand liegt für sie auch. Die sagt dann auch immer, es sind so wenige Basics im Prinzip, ne? Die man ganz schnell auch lernen könnte und wo man auch schnell Effekte sieht für seinen Körper, wenn man diese Dinge einmal ändert. Warum wollen die das nicht, ne? Es ist wirklich so, wie du sagst, es ist fast
Ja.
schmerzhaft zu sehen, wie die Leute keinen Bock drauf haben, ne? So mit allen anderen Themen auch im Leben, ne?
Wobei ein Interesse dafür zu haben und Sachen ändern, sind dann nochmal zweierlei. Also das kenne ich
Richtig.
auch gerade bei den ADHSlern, auch aus eigener Erfahrung, Interesse, 100.000 Strategien, wie kriege ich meinen Haushalt auf die Kette oder mein
Ja, ich weiß schon,
Geldmanagement,
ja.
habe ich hinter mir, aber das heißt dann noch lange nicht, dass dann mein Verhalten sich auch dadurch verändert hätte.
Nee, aber
Auch
wir können
tatsächlich in
anderen dann
Bezug auf
helfen.
Ernährung.
Wir können aber andere damit predigen.
Wir wissen dann
Bepredigen.
bestens, wie es geht. Ja, wir
Ist
haben ja
doch auch
alles
schon mal was.
auswendig
Hey,
gelernt.
das führt aber zu irgendwann führt das zu einem richtig gefestigten Mindset und dann geht das von alleine. Wir warten mal ab. Ja. Also doch, ich zumindest. Ach komm, naja, man beschäftigt sich ja auch nicht 24/7 damit, ne? Aber ich meine, wenn man Sachen so ein bisschen auch affirmativ vielleicht in sich verinnerlicht hat und dann macht man bestimmt auch automatisch und wenn auch nur ein Bruchteil davon. Ich glaube nicht, dass da gar nichts umgesetzt wird. Vielleicht merken wir das nur gar nicht, dass wir tatsächlich auch manche Dinge vielleicht dann eben auch bewusster nicht machen. Weißt du, ich meine? Also ja. Bei der Sache sozusagen sagen, ah Mann, ich weiß, ich müsste eigentlich, aber es geht jetzt nicht. Das ist aber schon mal ein Schritt immerhin, anstatt einfach so blau durch die Welt zu laufen und gar nicht, so. Also ich finde, so bewusstes Tun ist immer noch, es ist schon ein Riesending für alle Sachen, auch beim Essen zum Beispiel, ne? Wenn man irgendwie Essensentscheidungen trifft, dann du willst natürlich auch nicht jedes Mal denken, oh, naja, sollte ich das jetzt essen und das nicht, aber einfach ab und zu mal denken, naja, komm, ich kaufe jetzt doch lieber einmal die Hafermilch anstatt die Kuhmilch. Muss ja nicht, man muss ja nicht die ganze Zeit alles extrem abfahren, aber so kleine Entscheidungen helfen ja auch schon, ne? Für alles so. Anzuwenden, finde ich. Ja.
Ja, und dann tatsächlich braucht es, sind es halt so Gewohnheiten, wenn du was veränderst und dann braucht es ein paar Monate und erst dann hat sich so ein bisschen verfestigt.
Das ist das
und
Schwere.
Ich glaube, wir sind ja oft so alles oder nichts, ne? Also ich kann das jedenfalls sagen, ich will dann immer ganz viel und alles umkrempeln. Und das funktioniert
aber auch jetzt,
dann eben nicht.
Sofort.
Ja. Jetzt
ich will.
Und ganz viel und die ganze Welt. Also dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip, das kenne ich auch. Und dann, deswegen geht es dann oft auch in die Hose. Aber zurück zu diesem Überfokus-Thema.
Ja.
Dann war ich da halt mit der Selbsthilfe beschäftigt, ganz stark. Und dann irgendwann wieder waren eben andere Sachen in meinem Fokus. Und übrigens auch, was ich damals auch nicht verstanden habe und bis vor kurzem oder heute vielleicht manchmal auch noch nicht, dass diese fehlende Perspektivübernahme, dass wenn mein Hyperfokus gerade auf irgendwas gerichtet ist, dass ich mich dann gewundert habe, dass andere Leute das nicht genauso toll finden.
Das ist so gemein. Wieso interessiert dich das denn nicht? Jetzt hör doch mal zu.
Das ist das andere, hört man ja auch oft, auch gerade mit diesem. Weil wenn Leute dann diese ADHS-Diagnose haben, weil das einfach so ein Riesending ist, endlich eine Erklärung zu haben.
Ja.
Und dann oft auch so ein Oversharing stattfindet und die dann völlig enttäuscht sind, weil die Familie, die Freunde das eben nicht wissen wollen oder sogar Ablehnung erfahren und so solche Sachen.
Ja.
Jedenfalls dann lief mein Leben so dahin mit all seinen Komplikationen und bis meine Kinder halt, also ich hatte mich dann, was ich sagen wollte, jahrelang wenig mit dem Thema Selbsthilfe beschäftigt.
Ja.
Und auch keine Selbsthilfegruppen besucht und aber immer mal wieder geguckt und jetzt gerade so auch in der letzten Zeit war ja da viel auch in den sozialen Medien, aber das ist noch relativ neu. Ich selber bin dann, muss zurückrechnen, vor 2 Jahren. Ja genau, vor 2 Jahren hatte ich durch einen berufsmäßigen Stellenwechsel und bin da während der Einarbeitungszeit in so eine Krise gerutscht.
Mhm.
Und da hatte ich ganz stark wieder das Bedürfnis, also ich wollte mal wissen, es muss ja auch noch andere geben, andere ADHSlerinnen in einem ähnlichen Arbeitsumfeld wie ich, wie machen die das denn? Und das hat mich dann dazu bewegt, wieder mal zu gucken, was es denn so gibt, wo tauschen sich Menschen aus. Habe dann zuerst vor allen Dingen online geguckt und habe mir dann wirklich alles angeguckt, was gibt's, ne? Foren, Facebook-Gruppen, alle Möglichkeiten, wo man sich austauschen kann und was fühlt sich irgendwie gut an. Und dann auch wieder, ich war schon jahrelang in dem Mail-Verteiler der Selbsthilfegruppe für Erwachsene ADHSler in meiner Stadt.
Ja,
bin da aber nie hingegangen, habe das immer nur in den Papierkorb, wollte da immer mal hin, aber habe es immer verpasst und dann ist es auch wieder untergegangen. Und fand es auch irgendwie komisch, dann so will ich da mit Leuten im Schulkreis sitzen und wusste nicht so, ob ich das will. Obwohl ich das ja schon mal als eine positive Erfahrung gemacht habe, weil es aber zu dem Zeitpunkt auch keine Alternativen gab.
Ja.
Und die haben dann auch so einen Stammtisch aber angeboten und habe ich gedacht, ach, Stammtisch geht eigentlich. Ne?
Da hätte ich jetzt gerade gefragt, ne? Weil das eine ist ja so dieses total bestaubte, wie sagt man denn? eingestaubte Ding, ne, mhm. was du so zuerst gesagt hast. Ein Stammtisch ist aber fast ja auch schon eingestaubt, aber ist immerhin so ein bisschen die lockerere Variante, oder?
Der Begriff halt auch, ne? Oft liegt es ja auch in den Begriffen, denke ich, wenn man das anders benennen würde oder
ja,
so, dann ein Treffen, ein Meetup, auch so die ganze Selbsthilfe, Dingens, da denke ich manchmal auch, die machen ja auch von Narcos und so viel Werbung, auch gerade um junge Leute zu bewegen. Das ist aber, glaube ich, mehr ein Thema auch für andere Erkrankungen bzw. Diagnosen, weil ich glaube, so die ADHS-Sachen sind ja eh relativ neu und da hat man eigentlich kein Problem, die Jungen zu erreichen, sehen wir zumindest.
Mhm.
Jedenfalls bin ich dann dadurch extrem aktiv geworden wieder, so dass ich dann auch Moderatorin in einem Forum geworden bin und aktiv hier vor Ort in der Selbsthilfe als Co-Leitung, Moderatorin, habe Gruppen geleitet, habe eine Webseite erstellt, habe Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Das ist eine Regionalgruppe von ADHS Deutschland und bin dann da halt auch ganz aktiv geworden. So.
Ach, das ist ja spannend. Da ist ja richtig viel schon sozusagen los gewesen und schon längere Zeit bei dir.
Genau. Also so
und,
seit.
Ja, hast du das also neben deinem Job natürlich gemacht, ne? Also willst
ja,
du
natürlich.
Kurz noch sagen, genau, was machst du denn beruflich? Weil du meintest eben, du hast geguckt, also du hast mal gesucht nach anderen ADHSlerInnen, die in dem gleichen Berufsfeld vielleicht leben, arbeiten. Hast du denn, was bringt das für eine Besonderheit mit sich, das Berufsfeld? Erzähl mal.
Also ich bin Krankenschwester, eigentlich schon quasi seit dem 17. Lebensjahr damit beschäftigt, habe verschiedene Weiterbildungen auch gemacht und auch ganz der Beruf, man kann ja in ganz unterschiedlichen Bereichen arbeiten, was ich auch gemacht habe. Also ich habe unterrichtet, ich habe im ambulanten Bereich gearbeitet, ich habe eine Weiterbildung im Bereich Pflegemanagement gemacht. Ich habe ganz viel ausprobiert und dann war ich in den letzten Jahren so im Bereich Intermediate Care. Eine Weile schwerpunktmäßig in der Herzchirurgie, habe dann bewusst in die Zeitarbeit gewechselt, um noch so ein bisschen andere Sachen mehr anzugucken. Und wollte dann aber direkt in die Intensivmedizin und Anästhesie. Beziehungsweise Anästhesie wollte ich eigentlich gar nicht.
Okay.
Aber habe mich dann bewusst entschieden, auf einer Intensivstation anzufangen, um auch eine Fachweiterbildung nochmal zu machen.
Ja, du bist also auch immer angetrieben gewesen, ne? Immer dich zu weiter breit aufzustellen sozusagen in deinem Berufsfeld. Das ist natürlich eine tolle Basisberuf dafür, ne? Wie du schon sagst. Da gibt es ja viele, viele, viele Möglichkeiten, überall mal reinzugucken. Da wird es auch nicht langweilig, weil das wollen wir ja nicht, ne?
Nee, deswegen ist es genau. Schon, gehört das schon zu den Berufen und man merkt es auch, es gibt ja auch ganz viele entweder undiagnostizierte ADHSler oder Kollegen, die sich nicht outen.
Mhm. Ja, darauf wollte ich ein bisschen hinaus. In dem Bereich auf jeden Fall viel vorhanden, ne, würde ich auch sagen.
Ja, also überall da, wo es spannend ist und wo
genau.
es in Bewegung
Schön.
ist es
ja,
auch
genau.
so.
Voll gut.
Ja, jedenfalls, so kam das dann. Und dann, genau, wo wollte ich weiter erzählen?
Nee, ich hatte nur die Verknüpfung gemacht zwischen deinem Berufsfeld und weil du meintest, du hast damals geschaut, okay, wie machen das denn andere? Ne? Was waren denn so deine Struggles beruflicher Weise?
Ah ja, genau.
Ne?
Meine Struggles waren auch schon immer die ganz typischen Zeitmanagement.
Mhm.
Die
also auch auf Arbeit, ne?
Ja, die richtigen Prioritäten setzen. Ich sag mal, sich an Regeln halten. Oder für mich besonders war auch, da war es dann tatsächlich gut. Ich muss dazu sagen, ich war lange, schon ganz früh nach meinem Examen, hatte ich Interesse daran, auf einer Intensivstation zu arbeiten, weil mich das immer interessiert hat. Ich hatte aber Angst, weil ich gedacht habe, wenn du schon so Basics nicht hinkriegst, also ein ganz blödes Beispiel, während der Ausbildung, als Auszubildende ist es sowieso so, auf so einer Normalstation, man hat keine eigenen Patienten. Und schon damals sowieso, denn man wird einfach geschickt, ne, und muss so machen, was anfällt.
Ja, klar.
Und wenn man aber nicht sieht, was anfällt, dann steht man ganz schön blöd da. Und dann zum Beispiel so ein Beispiel sagt mir eine Examinierte, pass auf, du nimmst jetzt mal hier den Wagen, läufst durch alle Zimmer und räumst da raus, was da nicht reingehört.
Okay,
ja, ich ziehe los mit meinem Wagen, was weiß ich, was da nicht reingehört, das sehe doch ich nicht.
Ja.
Und dann komme ich zurück und habe da vielleicht zwei Blumenvasen und noch irgendwas und die hat mich völlig entgeistert angeguckt, hat dann einen anderen Auszubildenden losgeschickt, der kam dann natürlich mit einem vollen Wagen. Und ich habe mich immer gefühlt wie so eine Versagerin.
Ach,
wie so
scheiße.
Dieses, dass ich so Basics, was jeder Idiot kann, das genau konnte ich halt nicht.
Es war nicht deine Stärke, das wusstest du aber nicht. Ne?
Nee, das wusste ich nicht. Und das ist ja auch so das Typische, dass so Routinesachen klappen überhaupt nicht. Und das sind aber
ganz
Sachen, die meisten Menschen nebenbei können. Und eben nur mal kurz die Welt retten geht aber so übertragen. Ja. Ne? Also gib mir eine komplexe Aufgabe.
Ja.
Und ich habe aber gedacht, wenn ich das schon nicht kann, dann brauche ich nichts Anspruchsvolles anzufangen. Genau, und deswegen hat es so viele Umwege und so weite Wege gebraucht. Und im Intensivbereich ist es aber so, dass man da als Pflegekraft viel mehr entscheiden kann. Und das war auch immer so ein wichtig. Ich brauche selber einen Spielraum, im therapeutischen Prozess mitzudenken, mitzuentscheiden, Therapie zu steuern und auch auf Augenhöhe wahrgenommen werden.
Ja.
Weil so dieses Mitdenken konnte ich nie unterbinden, sag ich mal. Und das hat dann aber vorher zu Schwierigkeiten geführt.
Verstehe ich.
Wenn man solche Sachen, ja, genau.
Sehr, sehr spannend, ne? Vor allem in der Intensivmedizin hast du ja auch immer so einen kleinen, sag ich mal, so einen Anschubser irgendwie hinten dran, ne? Also das ist etwas, was eine Dringlichkeit irgendwie hervorruft und eine Wichtigkeit, ne? Das ist ja auch, was wir so ein bisschen brauchen, dass wir spüren, oh, da ist Dopamin im Anflug, wenn wir jetzt sozusagen alles cool und richtig machen und das funktioniert richtig gut, dann werden wir damit belohnt. Das treibt uns ja an. Das ist auch, was ich mit meiner Hebammenfreundin besprochen hatte in einer Folge, die auch meinte, ne, es ist einfach ein ganz anderes Setting, wenn du weißt, es ist jetzt hier geht's um was, hier ist es wichtig, hier es liegt alles, es knistert richtig in der Luft, ne? Also es ist richtig das, was wir so, was uns richtig eine Gänsehaut macht, wenn man dran denkt, ne? Wie gut man da fokussiert agieren kann, weil wir wissen, in solchen Situationen funktionieren wir 100%, ne? Und sie hat auch gesagt, zu Hause sieht's aus wie bei Hempels, ne? Und wenn sie aber auf Arbeit da ihren Kreißsaal vorbereitet und so, dann ist alles tipptopp, ne? Dann kommen die Ärzte und sagen, wow, was ist denn hier los, ne? Und alles ist richtig gut und so, ne? Wenn der Bereich gefunden ist, wo der Zauber passieren kann, ne, dann passiert er auch und dann kann man ja Höchstleistungen bringen und das ist auch zu, sag ich mal, zum Wohl für einen selbst und nicht für andere nur, ne, das ist ja das Tolle, also gib uns das richtige Umfeld und die richtige Tätigkeit und wir brillieren darin, oder? Ist so.
Ja, also so ist es ja bei ganz vielen, man braucht halt das richtige Umfeld und auch so ein bisschen das richtige Team dazu und dann funktioniert das, weil es ist ja nicht, das finde ich auch so wichtig. Man hat ja nicht nur Schwächen und auch im Gegenteil, man hat genauso viele Schwächen wahrscheinlich und Stärken wie andere auch.
Ja, genau.
Und das sieht man halt nicht, wenn man sich mit anderen vergleicht, die einfach ganz anders strukturiert sind. Ne?
Macht gar keinen Sinn. Ja, ja, es macht einfach
Umfeld
gar keinen Sinn.
Umfeld ist ja ganz oft genau daraus ausgerichtet und das ist eher das Problem. Ja.
Aber dann bist du sozusagen ja über große Umwege irgendwie auch ein bisschen darauf gekommen, was ja auch heilsam so ein bisschen ist letztendlich. Ne? Klar, man hat natürlich dann viele Sachen durchlebt und sich sehr oft und viel geärgert und noch Schlimmeres wahrscheinlich. Aber wenn man dann mal dahin kommt und denkt, ach so, ne, das ist irgendwie der Punkt, jetzt kenne ich mich irgendwie, jetzt weiß ich darüber Bescheid, kann das auch ein Stück weit, glaube ich, die Vergangenheit ein bisschen heilen, ne? Also zumindest, um jetzt wieder größere Schritte nach vorne dann machen zu können. Und das hast du ja dann gemacht. Du bist ja dann sozusagen gleich also in diese Selbsthilfe. Das hat dir ja auch nicht gereicht. Du willst nicht nur selber irgendwie geholfen kriegen, sondern du willst natürlich auch selber helfen und willst das vorantreiben und denkst, ach, hier braucht man noch Hilfe und der braucht noch und da ist noch nichts abgedeckt und
ja,
so weiter.
Ja, das ist dann sofort passiert, habe mich dann da völlig verloren, dann auch wieder, hat mir aber total Spaß gemacht.
Ja gut, genau.
Aber nochmal zu den Struggles zurück, war dann tatsächlich diese Einarbeitungszeit für mich, und komischerweise hatte ich das schon oft erlebt, aber völlig ausgeblendet, dass dann eine Person das getriggert hatte, dieses Gefühl, also ich bin, Maja, ich bin nicht gut, in dieser Position selber so eine Schülerrolle einzunehmen.
Ah, ja, schrecklich. Oh Mann.
Einfach, weil ich da schon mal so eine blöde Erfahrung halt gemacht habe als Jugendliche. Und das war mir aber auch nicht so bewusst. Und wenn mich dann jemand im praktischen Arbeiten, und ich bin dann dazu motorisch teilweise recht ungeschickt, beobachtet. Und ich kannte auch zu dem Zeitpunkt diesen Begriff Imposter-Syndrom noch gar nicht.
Ja.
Komm, ich habe da auch wie so eine praktische Prüfungsangst, wenn mir jemand auf die Finger guckt, dass mich das total blockiert. Ne? Dass ich dann denke, oh Gott, jetzt sieht man, dass ich ich muss mal raus. Geh mal raus. So. genau.
Wenn man den Imposter mal so rausschicken könnte, das wäre cool.
Ja. Aber letztendlich, man lernt ja immer aus Krisen. Ja, habe ich dadurch nochmal ganz vieles nochmal neu entdeckt auch. Mm. Ja. Und bin auch in dieses ganze Selbsthilfethema gekommen, was mir dann total viel Spaß gemacht hat. Genau, und um jetzt ja die Kurve zu kriegen, wie dann das Wohnzimmer neurodivers entstanden ist.
Ja, genau, erzähl das. Das ist gut.
Vielleicht noch. Also ich war ja dann an mehreren Baustellen aktiv und die Gruppen von ADHS Deutschland, diese Regionalgruppen, beziehungsweise eine Gruppe mit mehreren Terminen, die wir dann auch aufgeteilt haben. Und dadurch, dass ich dann die Webseite erstellt hatte, haben wir dann aber noch mehr Zulauf bekommen, sodass man die Gruppen schon fast nicht mehr handeln konnte, weil wenn jedes Mal 30 neue kommen und die stellen immer die gleichen Fragen.
Wie lief das denn? Lief das wie so ein Forum oder habt ihr Zoom gemacht oder wie
Nee, die waren, das waren erstmal ja Präsenzgruppen.
Ach so, okay, genau.
In Stuttgart.
Und dann habt ihr das aufgeteilt nach Themen oder nach Altersgruppen oder wie war das aufgeteilt?
Wir haben das aufgeteilt nach ein offenes Treffen und ein Treffen für ein bestimmtes Thema.
Mhm.
Und die offenen Treffen, war aber der Zulauf extremst groß, weil natürlich viele Menschen suchen nach einem Platz wo kann ich mich diagnostizieren lassen.
Wäre meine nächste Frage gewesen.
ADHS?
Genau. Also habt ihr sozusagen das offen gelassen, dass auch Menschen rein konnten ohne eine Zetteldiagnose sozusagen? Okay, weil das ist oftmals gar nicht der Fall, ne? Also oftmals wird man dann gar nicht erst reingelassen in Selbsthilfegruppen, was natürlich super schade ist, weil ich glaube fast, dass der Anteil an nicht diagnostizierten Leuten noch größer ist als der mit diagnostizierten Leuten.
Und tatsächlich auch der Bedarf, um sich mit anderen auszutauschen, extrem, bevor man überhaupt die Diagnose bekommt. Weil viele wissen ja auch gar nicht, wie komme ich da überhaupt hin? Habe ich das überhaupt? Mhm. Ich bilde mir das bestimmt nur ein. Da haben wir ja auch immer schon oft das Imposter-Syndrom, ganz stark.
Ja.
Was jedenfalls auch in diesen Präsenzgruppen total wichtig war, war nebenher ein Austausch digital. Weil einmal im Monat sich zu treffen, hat nicht ausgereicht, sondern gerade auch während dieser Phasen, wenn man ein Medikament sich neu einstellt, kommen ganz viele Fragen. Und auch da ist im Gesundheitssystem die Versorgung ist einfach überhaupt nicht ausreichend. Das ist ja ein ganz großes Problem.
Ja.
Weil entweder man muss schon ganz großes Glück haben, überhaupt einen Arzt zu finden, der sich ganz gut damit auskennt. Und aber auch dann habe ich da einmal im Monat einen Termin für 10 Minuten. Damit kann man keine Begleitung realisieren. Das geht
da kriegst
nicht,
du dein neues Rezept und dann ist gut, ne? Mehr ist da auch nicht am
genau.
Ende.
Und wenn die Leute neu sind damit, die kriegen dann ein Rezept, nehmen das Medikament und haben vielleicht auch eine ganz falsche Vorstellung davon und dann lassen sie es wieder sein, weil sie denken, wirkt nicht oder ich vertrage es nicht oder wie auch immer. Also auf solche Sachen, jedenfalls hatten wir dann schon lange so eine WhatsApp-Gruppe.
Ja.
Und sowas muss aber inoffiziell laufen, weil erstens auch berechtigt, WhatsApp ist datenschutzmäßig für Selbsthilfegruppen nicht geeignet.
Ja, das kann ich, ja, das stimmt.
Und dann haben wir nachgefragt, aber bei ADHS Deutschland, okay, was können wir denn nehmen, weil der Bedarf ist da. Und dann wurde aber empfohlen, eher keine Messenger-Gruppen zu nehmen.
Ja.
Eine Alternative gab es ja aber auch nicht. Oder wenn man sowas macht, dann darf das nur privat sein, unabhängig von ADHS Deutschland.
Ja, verstehe.
Und das haben wir dann, der Austausch hat immer irgendwie stattgefunden und tatsächlich war dieser digitale Austausch für viele sogar wichtiger als die Treffen, weil man einfach immer jemanden mal erreichen konnte.
Ja, das macht ja auch Sinn, denn du bist ja, wenn du, Entschuldigung, dass ich reingrätsche, aber mir fällt es gerade so ein, wenn du so im Alltag bist und hast jetzt gerade ein Problem und brauchst jetzt gerade irgendwie mal Zuspruch oder Hilfe, ist es natürlich perfekt, wenn du einfach in die Gruppe gehen kannst, sagst, hallo, kennt das jemand, hier ist gerade das und das gewesen oder wie ist bei euch das? Denn das flacht ja nach hinten hin entweder ab und man vergisst das dann. Oder es wird dann schlimmer oder man hat irgendwie, das ist ja bei uns sowieso wie bei den kleinen Kindern. Wir sind ja, wir haben ja so viele Ähnlichkeiten mit kleinen Kindern. Wir brauchen ja, wir sind ja im Hier und Jetzt. Wir wollen das ja immer, wir sind ja sehr lösungsorientiert und wir brauchen das auch, um weiter zu funktionieren, ne? Und da ist das natürlich perfekt, wenn das so funktioniert, ne? Ach, ich warte mal, wann gucke ich mal in den Kalender, wann kann ich wieder hin zum Stammtisch? Ist dann nicht so cool natürlich.
Ja, das ist
Ja.
dann jeden dritten Donnerstag und dann vergesse ich es womöglich, ne? Und so, deswegen war so die Kombination eigentlich total wichtig. Und dann war ich ja gleichzeitig noch aktiv in so einem Forum. Das war aber nicht so sehr ausgerichtet auf, also es war keine offizielle Selbsthilfe. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Jedenfalls
War
war
das so
es,
Reddit-mäßig?
nee,
Da
noch
gibt's
mal
auch viele
anders. Also die,
ADHS-Gruppen, ne? So bei Reddit
genau,
gibt's auch.
bei Reddit gibt es ein großes Subreddit, was auch ganz gut ist.
Ah, okay,
Finde ich
spannend.
schon mal. Also, aber da ist nicht so ein, also so aus meinem Gefühl gibt es da nicht so eine Gemeinschaft. Und was ich immer fand, so dieser Mix aus, also für mich hatte das eher so ein Gefühl wie so eine Selbsthilfegruppe, ne? Hier gibt es eine Gemeinschaft und es war auch so in dem Forum, wo ich da aktiv war. Aber was zum Beispiel nicht ging, wenn du da einen Beitrag schreibst, dann hast du kein Recht, den hinterher wieder zu löschen.
Ah, okay.
Ne, weil das ist quasi die Währung, der bleibt dann da stehen. Es sei denn, es ist irgendwas ganz Schlimmes, Dringendes, dann kann man vielleicht fragen, aber das waren so die Regeln. Und ich war da auch Moderatorin und ich habe aber gedacht, das stimmt für mich nicht, weil ich hätte lieber so einen geschützten Raum, wo man
Ja.
alles schreiben kann. Und gerade wir schreiben ja auch mal impulsiv, aus unserem Innersten, was vielleicht gerade in unserer Familie abgeht. Und dann aber mit dem Gefühl, wenn ich das jetzt hier geschrieben habe, dann bleibt es dafür immer stehen und womöglich kann das jemand googeln oder da kommt jemand rein. Also und eine Situation hat mir dann noch mal so das noch mal klar gemacht. Da gab es auch die Möglichkeit, so Tagebücher zu schreiben. Die waren zwar nur lesbar für Leute, die dort auch angemeldet sind, aber dann sagte die ein Tagebuch da geschrieben hatte, wo auch ganz viel wirklich über ihr Leben drin stand, über ihr Arbeitsleben, auch wenn es anonym war. Ich habe jetzt hier eine Arbeitskollegin von mir in das Forum eingeladen. Ich möchte aber nicht, dass die das Tagebuch liest. Womöglich standen da Sachen über die drin, ja.
Ja,
Könnt
was auch
ihr das
immer,
bitte
ja.
löschen? Und das ging dann nicht, weil es dann geheißen hat, nö, das sind unsere Regeln, kann man nicht löschen, fertig, Schluss.
Ja, verstehe.
Uff, und dann habe ich gesagt, nee, das hat für mich sich nicht stimmig angefühlt. Einfach. Ja, das war so ein bisschen, waren so ein bisschen die Gründe für mich, warum ich total den Bedarf gesehen habe, dass es was Offizielles braucht. Und auch digitale Selbsthilfegruppen, die sich nur online treffen, werden seit 2022 genauso gefördert wie die, die sich im Stuhlkreis treffen.
Auch sehr wichtig zu wissen, ja, eine gute Sache auf jeden
Ja.
Fall.
Genau, und dann ist daraus die Idee entstanden, eine Online-Selbsthilfegruppe zu gründen, mit einer Möglichkeit, sich datenschutzkonform auszutauschen. Ja, und haben dann so mit einer Forensoftware, Diskurs heißt das, so eine Web-App quasi.
Diskurs oder Discord?
Nee, nicht Discord. Discord ist was anderes, ist ja auch ganz stark.
Genau, es gibt ja so viel mittlerweile.
Aber auch leider das Problem, dass das datenschutzmäßig für Selbsthilfegruppen offiziell nicht zu verwenden ist.
Ach, siehst du, okay, aber es ist voll gut, dass du das, das mal hier so beleuchten, weil es super wichtig ist, ne? Wenn Leute jetzt zum Beispiel auch überlegen, wir wollen auch irgendwie eine Gruppe gründen, welche Plattform ist denn da überhaupt gut für uns sozusagen? Das wäre ja auch ganz, ganz servicemäßig ganz cool, wenn du da sagen könntest, was da am besten funktioniert. Aber da kommen wir bestimmt jetzt hin. Genau.
Ja. Genau. Aber das war so ein bisschen, ich habe mich dann auch extrem auf die Suche gemacht beim Nahkurs, habe gegoogelt, war hier bei der lokalen Selbsthilfe-Kontaktstelle, die ja immer auch dafür da sind, neue Selbsthilfegruppen zu begleiten und welche Fördermöglichkeiten gibt's und. Und es steht zwar überall, digitale Möglichkeiten sind ganz wichtig. Aber es gab nichts, was man einfach so verwenden kann, ja. Außer und vor allen Dingen nichts, was über Messenger-Gruppen hinausgeht, ne? Also
ja,
WhatsApp nicht, das ist klar. Telegram auch eher nicht. Wenn schon eine Messenger-Gruppe, dann vielleicht noch Signal oder Signal, weiß nicht, wie man es ausspricht.
Wurscht.
und aber auch diese ganzen Messenger Sachen, da hat man ja quasi immer also wenn du schon mal in der WhatsApp-Gruppe warst, wo mehr als 10 Leute drin sind, dass man da nicht richtig gut miteinander kommunizieren kann, weil sofort geht ja immer alles unter. Also,
Ja, na, jeder will immer seinen Kram loswerden und dann, also das führt zu nichts am Ende. Es ist schwierig, sehr, sehr schwierig, ja.
Das ja.
Stimmt. Ja, und wie hast du dann. Genau, was gibt es jetzt? Wie läuft das jetzt bei dir? Also erzähl mal, wie kam es jetzt dazu, dass du die ultimative Lösung gefunden hast? Oder ist es
die? Ja, die gibt es ja natürlich nie, aber es gibt jetzt quasi diese Forensoftware, die als Web-App fungiert, wo es verschiedene Treffen gibt, die von unterschiedlichen Leuten gestaltet und moderiert werden. Also wir haben jetzt einmal ein Treffen für Menschen mit Doppeldiagnose. Das ist ja auch immer, ich habe auch selber immer sprachlich so Probleme, das so auszusprechen, dass es dann nicht.
Ja, ich verstehe, was
es dann,
du meinst.
Wie sagt man das, politisch korrekt geht, weil Menschen mit ADHS soll man nicht sagen. Man kann, glaube ich, sagen ADHSlerinnen.
Ist aber auch schwierig tatsächlich, weil das ja so eine kleine Reduzierung mit sich bringt, ne? Das ist ja so wie, wenn man irgendwie sagt Mütter oder keine Ahnung. Also es ist dann immer so reduziert auf ein Ding. Letztendlich süß. Die Geräusche sind wirklich süß im Hintergrund.
Heute.
Ja, klar. Ja. Jetzt will ich wieder mitmachen, ne? Ich finde es wichtig, dass du das sagst. Letztendlich ist es tatsächlich so, wir haben diese Diskussion ja tatsächlich auch bei dem Wort Behinderung, denn das ist ja auch so etwas, wo jetzt zum Beispiel so eine Welle gerade kommt, dass Menschen sagen, ich möchte gar nicht, dass zu mir gesagt wird, du hast eine Besonderheit, sondern ich möchte, dass einfach gesagt wird, du hast eine Behinderung oder du lebst mit einer Behinderung. Es ist super schwierig, weil letztendlich die Leute, die das betrifft, müssen entscheiden, wie sie genannt werden möchten oder wie sie es bezeichnet haben wollen. Es ist alles falsch. Lebst du mit ADHS? Bist du betroffen von ADHS? Bist du ADHSlerin? Hast du ADHS? Also es gibt ja wirklich, wie du schon sagst, ne? Wer will sich da wie einigen? Ist super schwierig, ja.
Finde das total schwierig. Und dann habe ich auch noch Wortfindungsstörung dazu.
Ja.
Also ich kann ja mal sagen, und trotzdem finde ich es aber auch total wichtig und stört es mich manchmal auch bei anderen, wenn die das falsch benennen, obwohl ich das selber. Weil da, je nachdem, wie man das benennt, das ist ja alles so eine Diagnose. Das finde ich auch so wichtig. Das ist ja immer eigentlich ein künstliches Konstrukt. Und jemand hat sich das überlegt, die und die Symptome, gerade in der Psychiatrie, ist es nochmal viel mehr als im somatischen Bereich. Und wenn die und die Kriterien erfüllt werden, dann heißt es so. Ja.
Richtig, richtig.
Und was
so
hat das
funktioniert
jetzt mit
die Gesellschaft ja auch. Schubladen, genau. Kategorien ist irgendwie wichtig und doch gleichzeitig
braucht
Quatsch.
Braucht man auch. Und ja, und trotzdem liebe ich es auch selber, Sachen aufzuräumen und in Schubladen zu stecken. Oder brauche ich so manchmal so diese Struktur? Aber ich, gerade in Bezug auf ADHS und Autismus, mag ich es am liebsten, diese Modelle, wie Heiner Lachenmeier auch sagt, dass ADHS ist eine Funktionsweise. Ja, und es gibt halt unterschiedliche, also einfach eine andere, offenere Wahrnehmung. Hey, Maria, jetzt hör auf.
Gibt es auch bei Hunden übrigens, ne?
Ja, gibt es auf jeden Fall auch bei Hunden.
Ich habe auch so einen.
Auch.
Ich habe auch so einen, ich weiß das.
Hast du auch so einen Hund?
Ja, der war von Anfang an so. Der ist so geboren worden. Ja, auch.
Also bei ihr ist das auch so schlecht, hätte ich die vorher betreuen lassen sollen. Jetzt zu spät, aber und letztens habe ich auch gehört, das fand ich dann auch ganz gut, der, wie heißt er denn nochmal, der aus Freiburg, der Professor,
ach, da bin
ganz
ich ganz
viel
schlecht.
Zu Autismus macht. Aber ist auch so schlecht in Namen, Thebats van Elst, genau. Und der hat gesagt, auch in dem Podcast oder in so einer Online-Aufnahme, ich habe auch die Bücher von dem, aber die habe ich nur nicht gelesen, wie es halt so oft ist. Der spricht
sieht schön
davon,
aus
dass
im
die
Regal.
Menschen autistisch strukturiert sind oder neurodivergent strukturiert. Und das finde ich, das beschreibt es viel besser. Ja,
ja, das stimmt auch, so wie die Funktionsweise sozusagen. Ne? Also
genau,
nicht, was man
so
ist, sondern
ist
wie man
so
funktioniert.
Ja. Ja. Genau, wir sind jetzt da wieder hingekommen.
Ist egal, das ist immer so. Also wir wollen jetzt wissen, wie können wir dein Wohnzimmer benutzen? Nein,
ah,
du
ja,
weißt,
genau,
was ich meine.
ich wollte erklären, genau was es gibt, welche Gruppen es gibt und so, da bin ich abgebogen. Okay. Genau, kriege ich auch immer meine Struggles, auch im beruflichen Umfeld, jetzt gerade auch in der Weiterbildung, da heißt es immer, es fehlt der rote Faden. Ich kann es auch echt nicht mehr hören. Ne?
Ja.
Aber so ist es halt. Es fehlt der rote Faden. Für andere vor allen Dingen. Sowieso, ich sehe manchmal meinen roten Faden. Aber der geht halt zickezacke und kreuz und quer und dreimal rum.
Genau,
wir haben verschiedene Treffen. Einmal jetzt neu für Menschen mit beiden. Jetzt sind wir wieder da. Mit beiden Diagnosen. Aber da habe ich auch gemerkt, da ist der Bedarf total groß.
Ja, klar.
Weil, und so kenne ich es auch selber, ich habe ja auch ganz lange gedacht, mit Autismus habe ich nichts zu tun, weil ich da auch so eine Vorstellung von Rain Man von hatte. In den ADHS-Gruppen gibt es viele, die auch eine Autismusdiagnose haben. Und dann habe ich mir mal letztens die Autismusgruppe bei mir im Ort angeguckt. Und da sagte mir der Leiter dann sofort, 50% von den Teilnehmenden haben auch eine ADHS-Diagnose.
Ja.
Und was ich aber so doof fand, wenn man denn sich mit beiden Diagnosen sich da sieht oder sich damit identifiziert, fühlt man sich dann doch wieder überall irgendwie ein bisschen falsch. Man muss sich dann entscheiden, entweder für die Gruppe oder für die Gruppe.
Ja.
Und ist da aber auch wieder nicht richtig.
Deshalb ist eigentlich dieses Spektrum, dieses Modell des Spektrums eigentlich das, was am allerbesten irgendwie funktioniert. Und ich habe jemand sehr Schlaues aus meinem Umfeld hat gesagt, man muss sich das so vorstellen, dass eigentlich steht alles auf einem Zettel drauf, also alles, was das Spektrum betrifft, ne? Also es ist ja alles, es geht ja in verschiedenste Richtungen rein, auch in die nicht mehr so schön sind, also wo es dann schon wirklich, aber dieser Zettel wird im Prinzip, den kannst du eigentlich so nehmen und zusammenknüllen, weil das alles ein Ding ist und auch im dynamischen Verlauf eines Lebens kann man sich ja mal auf dem Spektrum ein bisschen weiter dort und ein bisschen weiter dort befinden. Ne? Manche Schwierigkeiten sind mal stärker ausgeprägt und eher dazu zu ordnen, manche dann mal wieder nicht. Ne? Es kommt darauf an, wie die Lebenssituation sich auch verändert, welche, weiß ich nicht, Traumata wir uns mitschleppen, wie wir uns entwickelt haben als Kinder und so weiter und so fort. Das ist ja ständig im Prinzip auch daraus davon abhängig. Wir haben natürlich eine Grundsache in unserem Hirn. Also sie hat gesagt, diese Person, wir haben ganz oben drüber stehen Reizfilterstörungen und unter diesem Oberbegriff befinden wir uns alle. Ne? Alle, die auf dem Spektrum sind, haben eine andere Vorgehensweise mit den Dingen, die in oben reinkommen, sage ich jetzt mal so ganz, ganz platt. Ne? Da kommt was rein und was dann unser Gehirn da, daraus bastelt oder was dann passiert, das ist anders als bei Menschen, die eben nicht diese Funktionsweise des neurodivergenten Gehirns haben. Und Neurodivergenz bedeutet eben diese Spektren. Und deswegen finde ich das tatsächlich auch schwierig, was du sagst. Zumal du ja auch schon gesagt hast, nicht jeder hat überhaupt eine Diagnose oder hat die Idee davon, habe ich jetzt das oder bin ich jetzt eher da? Und vor allem überschneidet sich ja auch total viel, weil es immer darum geht, Reize zu verarbeiten. Ne? Wenn jetzt jemand typisch autistisch zugeordnete Verhaltensweisen hat, kann das aber natürlich auch eigentlich mit dieser Reizfilterstörung vom ADHS auch zusammenhängen. Also im Prinzip, wer sagt denn was, wie, wo? Wir sind ja immer von Personen abhängig, die uns irgendwo einordnen. Wir müssten irgendwie
komplett.
Ja, und uns besser selbst einordnen irgendwie. Ne? Das wäre irgendwie einfacher, wenn es mehr auf uns gelegt, weil die kennen uns. Es ist wie beim Arzt, du gehst 5 Minuten hin, der hat einen kurzen Überblick über dich und der lebt aber nicht dein Leben, der weiß gar nicht, was mit dir ist, wo du bist, mit wem du lebst, wie alles verlaufen ist. Wie soll der denn nach kurzer Zeit sozusagen überhaupt etwas über dich wissen? Du weißt es nur. Und wenn du natürlich alles, wie wir es vorhin schon wieder hatten, mit dem Hyperfokus aufgesaugt hast aus allen Bereichen und alle Ausprägungen und Symptome und keine Ahnung, dann kannst du dich am allerbesten einordnen. Und ob da jetzt ein Begriff drüber steht oder nicht, weiß ich nicht, ne? Aber ja, klar, die Zuordnung für so eine Gruppe muss natürlich irgendwie sein, oder? Wie hättest du es denn gern? Hättest du es gern anders? Würdest du gern weniger Gruppen haben oder lieber Altersgruppen oder?
Ich hätte gern, oder beziehungsweise deswegen haben wir es ja auch so gemacht, deswegen ist das Ganze, das Wohnzimmer Neurodivers ist im Moment definiert als Selbsthilfegruppe und wird auch als solche gefördert, halt mit verschiedenen thematischen Treffen. Genau, und war von Anfang an die Idee für Menschen, die mit den Diagnosen, sage ich mal, zu tun haben, ADHS und oder Autismus. Also alle in diesem ganzen Spektrum. Damit aber etwas in der gesundheitlichen Selbsthilfe gefördert werden kann, braucht man tatsächlich Diagnosen.
Ah, verstehe.
Die auch, also ICD-10-Diagnosen. Ne? Ich kann einfach nicht sagen, ich definiere mich jetzt mal so und dafür also auch wenn ich sage, aus meiner Sicht ist es an sich keine Erkrankung
oder keine
Störung. Ne? Aber so haben wir ja ganz oft das Problem, weil ohne Diagnose keine Behandlung, die man mit der Krankenkasse abrechnen kann. So funktioniert ja halt unser Gesundheitssystem. Deswegen hat das dann schon seine Berechtigung. Und tatsächlich, wenn man das missachtet oder keinen guten Umgang damit hat, wird man ja auch krank. Also deswegen haben wir ja ganz viele obendrauf Diagnosen, Burnout, Depression, Angststörungen, was weiß ich nicht alles. Jedenfalls ist es jetzt so strukturiert, dass wir verschiedene thematische Treffen haben. Also ein Treffen jetzt eben ganz neu für Leute mit beiden Diagnosen.
Ja.
Ein Treffen. Das war am Anfang aber auch, weil manche Leute auch Probleme haben, also diese Abgrenzung einerseits gewünscht ist. Ja, ist gar nicht so einfach. Manchmal, wir haben ein Treffen für Erwachsene mit, wo es um ADHS geht. Das trifft sich einmal im Monat. Wir haben jetzt neu, entsteht ein Treffen für Frauen mit ADHS. Für neurodivergente Frauen, so muss ich sagen.
Ja, neurodivergente Frauen. Das ist wirklich schwierig
und
teilweise.
Und dann haben wir, und dann auch noch, was weiß ich, was ich gestern gesagt habe oder aufgeschrieben habe. Und dann noch ein Treffen, das gibt's auch schon von Anfang an, das gab's auch schon vorher. Da geht's um die Inhalte aus dem Buch von Heiner Lachenmeier. Was ja eigentlich, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich finde, das ist so die Pflichtlektüre für jeden. Wichtigstes Buch.
Okay.
Und zwar, das Problem ist, dass dieses Buch müsste eigentlich anders heißen, nämlich so funktioniert ein ADHS-Gehirn, dann würden es auch mehr Leute lesen, weil es geht, das ist ganz egal, ob es für dich ums Thema Beruf geht oder nicht. Er erklärt einfach anhand seiner Modelle so gut diese Funktionsweise von ADHS.
Mhm.
Also mir hat es total geholfen. Eigentlich, was mir noch mehr geholfen hat, sind seine Vorträge. Von denen gibt es Aufzeichnungen auf YouTube.
Ja.
Genau, die Modelle, die sind dann vielleicht schon eher bekannt. Jedenfalls, was wir in dieser Gruppe machen, ist diese Themen, die in dem Buch auftauchen, die werden dann besprochen. Das nennt sich Buchclub. Ist auch manchmal ein bisschen
Ah, okay.
Missverständnis, weil die Leute dann denken, wir würden da lesen.
Ja, ja,
Tun
ja,
wir
ja,
aber nicht.
ja.
Sondern wir reden nur über die Themen, die dann in dem Kapitel dran sind,
Aber das ist
ja.
aber auch schön, dass das so ein bisschen sozusagen ausgelagert ist, ne? Und so themenbasierte Gruppen macht natürlich total Sinn. Also leuchtet mir voll ein und ist natürlich eine super coole Herangehensweise auf jeden Fall. Ja, cool.
Genau. Das ist nämlich auch gar nicht so einfach. Da haben wir uns teilweise ganz schön verloren. Und das ist also dieses, wie strukturiere ich so ein Gruppentreffen, egal ob online oder offline. Weil wenn man da so eine Vorstellungsrunde macht oder Blitzlicht bei Neurodivergenten ist auch immer sehr gefährlich,
Ja.
weil sich die Leute immer gerne verlieren. Und dann kommen aber die anderen gar nicht zu Wort und dann braucht man irgendwas, wie man es machen kann. Und da haben wir es tatsächlich oft so gehabt, dass wir dann schon eine Stunde gebraucht haben, um überhaupt zu entscheiden, über welches Thema geht's. Und dann ist
Kann
die
ich mir sehr
Energie
gut
auch schon
vorstellen.
dahin, ja.
Ja.
Und dann kann es auch zu Frust führen. Man hat total viel Energie verloren, obwohl man doch sich so auf das Treffen gefreut hat. Also solche Schwierigkeiten treten tatsächlich auf. Deswegen haben wir jetzt für das ADHS-Treffen sind die Themen schon da. Was aber nicht heißt, also für ein Thema, das spielen ja auch immer, wenn das Thema heißt Zeitblindheit, da spielen ja dann auch schon wieder 50 andere Themen für uns
Das
rein.
macht ja nichts,
Ja.
aber der Oberbegriff ist
Nee.
ja auf jeden Fall gesetzt und ist dann auch weniger, ja, also es ist auf jeden Fall eine gute Idee, das so zu machen, finde ich. Wenn ich jetzt hier zugehört habe und ich möchte jetzt gerne das nutzen, das Angebot, wie kann ich jetzt das am besten tun? Erklär das mal für unsere Zuhörenden heute. Bitte.
Genau, also einfach auf unsere Webseite gehen.
Die da heißt.
Dann da haben wir auf der, die heißt wohnzimmer-neurodivers.de.
Das verlinke ich natürlich alles in den Shownotes.
Genau, und dann sieht man auf der Startseite unsere wichtigsten Angebote, sag ich mal, weil was wir auch die Treffen, man muss nicht zu den Treffen kommen, man kann auch einfach nur die schriftlichen Möglichkeiten nutzen. Und da bieten wir auch an, was total gerne genutzt wird, ist Buddy Doubling,
Ja,
dass man
super.
sich mit anderen online trifft, um an seinen Aufgaben dran zu bleiben.
Kannst
Und
du
da
das
haben wir
Prinzip
jetzt
noch kurz erklären? Es kann sein, dass Leute zuhören, die das noch nie gehört haben. Die wissen nicht.
genau,
Kannst du das
total
kurz
wichtiges
machen?
Thema. Kannst du eine ganze Folge
Nein, kann ich
draus
nicht.
machen?
Ich weiß, ich weiß, ich weiß.
Also im
Ich habe hier
Prinzip
auch
Buddy
Schwierigkeiten
Doubling.
immer. Ja.
Ja, solltest du vielleicht auch mal im Buddy Doubling teilnehmen? Funktioniert so, man in so einem Chatkanal, sieht ähnlich aus wie eine WhatsApp-Gruppe, schreibt, verabredet man sich. Zum Beispiel, ich möchte heute um 13 Uhr meine Steuererklärung machen. Also vor allen Dingen ist es toll für Sachen, die man sonst nicht machen würde oder gerne aufschiebt.
Ja.
Ich nutze es total gern für Sachen, die ich im Haushalt machen muss, Küche
Oh
aufräumen
ja.
oder so. Dann, wer hat um 13 Uhr Zeit? Dann schreibt jemand anderes, oh ja, ich muss auch was machen, muss Küche aufräumen, treffen wir uns um 13 Uhr. Dann trifft man sich um 13 Uhr in so einem Videokonferenz-Tool. Wir nutzen dafür Senfcall, also Pick Blue Button ist es, funktioniert einfach im Browser.
Cool.
Und dann bespricht man da während des Treffens, da können auch mehrere Leute, müssen nicht nur zwei sein. Kurz, was möchte ich jetzt in der nächsten Zeit? Man verabredet dann auch eine Zeit. Ich habe jetzt eine Stunde Zeit oder eine Dreiviertelstunde oder 3 Stunden. Was möchte ich in dieser Zeit machen? Dann macht man den Ton aus und lässt die Kamera an und macht dann genau dieses Zeug und trifft sich dann zur vereinbarten Zeit wieder. Also auch wenn ich jetzt sage, ich habe 3 Stunden Zeit, dann machen wir meistens trotzdem eine Zeit aus. In 45 Minuten sprechen wir wieder kurz.
Na gut.
Und das ist dann ganz hilfreich, weil falls man nämlich dann doch weggedriftet ist oder von der Küche im Badezimmer oder so, dann wird man wieder zurückgeholt, ja. Oder kann sich dann auch nochmal neu strukturieren, weil ganz oft schätzen wir unser Energiemanagement und unsere zur Verfügung stehende Zeit falsch ein. Mhm. Kann sich ja nochmal neu strukturieren. Okay, was mache ich denn jetzt als nächstes? Oder kann sich da also ein bisschen unterstützen? So.
Sehr cool. Und dann sehe ich dann
ganz einfach eigentlich.
Ich kann sozusagen zwischendurch immer gucken. Der andere, ah ja, guck mal da, der wischt da gerade irgendwie das Fenster sauber oder so. Und dann fühle ich mich sozusagen, also ich kenne es ja auch aus dem analogen Bereich. Ich habe mich gerade heute wieder mit meinem Partner verabredet. Ich habe gesagt, wir machen heute so eine Stunde. Also da müssen wir alle, auch die Kinder, eine Stunde lang aufräumen. Also eine Stunde lang alles, was uns vor die Füße fällt sozusagen. Egal, das machen wir dann so ein bisschen frei. Ne? Hauptsache, dass jeder einfach die Stunde nutzt, um irgendwas aufzuräumen, egal was. Und das finde ich auch schon, ja, also auch im analogen Bereich total cool und digital natürlich auch. Ich habe es aber noch nie ausprobiert. Also ich werde es auf jeden Fall demnächst auch mal ausprobieren. Ich habe auch bei Instagram schon gesehen, dass Leute da live gehen und sich zum Aufräumen treffen. Finde das eine richtig coole Sache und ist auch wieder so ein Out-of-the-Box-Denken. Ne? Das können wir einfach so gut. Und dann sagen wir, ja, na gut, dann machen wir es halt so. Wir können ja nicht zusammen in die Wohnung gehen von dem einen und da zusammen aufräumen. Oder machen wir es halt online. Ist ja richtig super. Und die Regeln stellt man sich ja selber auf. Ob man sich jetzt gegenseitig kontrolliert oder sagt, wir machen hier Meeting Point immer 15 Minuten, muss jeder irgendwie kurz antanzen und sagen, ja, ich sitze nicht heimlich im Wohnzimmer und daddel, sondern ich bin immer noch am Aufräumen. Oder was auch immer.
Ja, genau.
Ne? Mhm. Ja, super cool.
Also,
ich
habe das selber, ich fand den Begriff so bekloppt. Kam aus den USA. Ich denke, was soll das? Finde ich doof. Mhm. Und dann habe ich das immer einmal selber ausprobiert und ich habe das als so. Zuerst habe ich gedacht, oh Gott, ich kann doch nicht da die Kamera und wie sieht es hier bei mir aus und überhaupt. Und man muss ja aber auch nicht die Kamera über sich schweben lassen, sondern es reicht so vom Gefühl, da sind noch andere, die machen gerade was und in 15 Minuten reden mal wieder.
Ja.
Und ich habe das aber als so einen Gamechanger erlebt.
Ja. Voll gut. Mega
und es gab
gut.
Aber, es gibt keine offizielle deutsche Plattform. Es gibt ganz viele private Gruppen, die verabreden sich über Telegram, WhatsApp. Ja. Und da hatte ich aber auch wieder das Bedürfnis, es muss was Richtiges geben.
Ja, cool.
Ja, es gibt so eine amerikanische Plattform, die nennt sich Focus Mate.
Mhm.
Die ist, da kann man sich dreimal in der Woche umsonst mit jemandem verabreden. Danach kostet es aber auch nicht teuer. Aber ich wollte das gerne haben mit Leuten, die Deutsch reden. Obwohl
ja, klar.
Wahrscheinlich kann ich auf Englisch sagen, ich räume jetzt mal meine Küche auf. Ne? Aber das war irgendwie noch eine zusätzliche Barriere. Und ich
vielleicht
wollte
ist einfach auch
Leuten
so ein bisschen
reden,
näheres Gefühl, ne? Also dass man so näher
die nicht
ist
ganz
irgendwie.
Fremd sind,
ja.
Die aber auch nicht zu vertraut, weil bei mir ist es so, wenn die Leute mich zu gut kennen, dann klappt es auch wieder nicht.
Ja, na klar.
So.
Ja, cool. Also es ist ja schon mal ein ziemlich konkretes Angebot auf jeden Fall, was man da nutzen kann. Und natürlich kann man dir auch auf Instagram folgen. Da heißt du auch Wohnzimmer Neurodivers. Das werde ich auch natürlich verlinken in den Shownotes. Also geht alle mal darauf und folgt auch auf jeden Fall und nutzt das Angebot. Denn ich glaube, das wird nur wachsen. Und möchtest du gerne noch mehr, also sollen sich Leute auch melden mit Ideen zu weiteren Gruppen? Hast du da Bock drauf auf Austausch?
Wie also das ist eigentlich so. Die Idee ist, und da sind wir jetzt auch gerade dran, dass wir nicht nur eine Selbsthilfegruppe bleiben möchten, sondern dass wir eine Selbsthilfeorganisation gründen möchten. Und möchten wir einen Verein gründen. Also, quasi eine Plattform bieten wollen, damit andere neue Selbsthilfegruppen entstehen können. Sowohl digitale als auch in Präsenz.
Ja,
damit
super,
sich einfach
perfekt.
Leute treffen. Mhm. Und auch weil ich finde, vielen ist es überhaupt nicht klar, ganz viele Menschen vernetzen sich über Instagram oder suchen Kontakt zu anderen. Aber diese Möglichkeiten, was eben auch gefördert werden kann, ja, weil es reicht, wenn sich 6 ADHSler regelmäßig treffen. Und es kann einmal im Monat sein oder alle 2 Monate. Das kann im Wald sein, das kann online sein, das ist ganz egal. Und dann kann man Förderung von den Krankenkassen beantragen.
Super spannend, super wichtig. Danke dafür.
Und das,
ne?
Das wissen die meisten nicht.
Nee.
Und damit kann, also was wir machen, wir laden damit Referenten ein, organisieren Workshops, Kurse, Es gibt ja auch so wenig, viele kriegen keinen Platz bei einem Psychotherapeuten
Ja.
oder in einer therapeutischen Gruppe.
Ja.
Und wir haben aber gemerkt, wir können uns selber total gut helfen und das kann man auch begleiten lassen,
Voll,
ja.
ja, mega gut. Also das
Und
ist
finanzieren
absolut,
lassen über diesen Weg und
ja, ist
gar
auch
nicht
absolut,
schwierig.
wo es hingehen muss, ne? Definitiv. Wir müssen es einfach selbst in die Hand nehmen. Das ist einfach so, ne? Ist so, Punkt. Weil es wird immer eher immer schlimmer und immer schwieriger auf den anderen Wegen und den gängigen. Und deshalb müssen wir das unbedingt machen. Und ich finde es richtig cool, dass ich hier zum Beispiel über den Podcast, das ist auch so meine Mini-Selbsthilfegruppe, weil ich immer sozusagen 1-zu-1-Gespräche habe mit Leuten, mit denen ich mich austauschen kann. Und ich nehme da immer total viel mit. Und ich glaube, die Gäste und Gästinnen auch und natürlich die Zuhörenden, die fühlen sich auch ja so ein bisschen, als würden sie jetzt hier sitzen und die Maya nebenbei streicheln. Ne? Und ich glaube, das ist auch, also dieser Podcast ist einfach auch ein richtig gutes Medium mittlerweile geworden, um sich da gut zu vernetzen. Und da sind jetzt auf jeden Fall so ein paar in den letzten Folgen so ein paar Ideen entstanden, wie wir da noch mehr zusammenkommen können und wie wir letztendlich eine riesengroße deutschlandweite Community oder Bubble werden können. Ne? Nicht nur jetzt diese ganzen Social-Media-Leute, sondern einfach das nutzen können für alle, die irgendwo, ich hatte es jetzt mit der Wiebke von Neurodivers, die irgendwo im Dörfchen hocken und keine Ahnung haben, wie sie überhaupt ja, Hilfe kriegen können oder dass sie nicht irgendwie hier das bunte Schaf sind auf der Weide und alleine sind und so, ne? Also wie wichtig einfach das sein kann, wenn wir da groß zusammenwachsen und aber in den kleinen Bereichen uns gruppieren. Also, ne, das ist, glaube ich,
Genau, ja.
was ganz Tolles. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall, was da kommen mag. Ich möchte dich gerne dann im Anschluss auch noch mit etwas briefen, was jetzt gerade im Entstehungsprozess ist. Das darf ich jetzt aber noch nicht sagen. Jetzt hier so öffentlich. Das würde ich dir dann noch ja gleich sagen. Und da würde ich dich gerne zu einladen. Und genau, wir müssen jetzt Schluss machen, weil es ist schon über eine Stunde und auch bei so einem Podcast muss man aufpassen, dass die Zuhörenden, vor allem neurodivergenten Menschen, nicht überfordert sind mit all den Infos und Inputs. Und die sagen dann irgendwann spätestens nach einer Stunde: So, jetzt reicht's aber. Jetzt habe ich noch meinen Body-Doubling-Treff. Nein, aber
Genau.
ne, so. Genau, und deswegen sage ich jetzt einfach mal Danke, weil ein Ende finden ist immer schwer. Und ich möchte dich noch bitten, zwei Songs, die du gerne magst, auszuwählen für meine Playlist auf Spotify. Die kann man super gut beim Putzen oder beim Dinge erledigen zu Hause tun. Das ist eine Playlist entstanden aus den Songs von all meinen Gästen und besser als Radio, ne? Also auch so ein bisschen Überraschung, was kommt als nächstes, aber es gibt keine Wiederholung und keiner labert rein. Und da sind schon viele Songs drauf. Hyperfokus Heartbeats heißt die. Ich verlinke die natürlich in den Shownotes und du darfst jetzt zwei neue Songs hinzufügen. Und
Namen
bitte.
finde ich ganz schwierig,
Ich
weil ich immer
weiß.
nicht weiß, wie die heißen,
Aber
die
hier
ich
wurde schon oft
selber da.
vorgesungen. Hier wurde schon oft vorgesungen.
Kann ich jetzt gar nicht. Kann ich gar nicht sagen. Also es gibt so einen Song, weiß nicht, wie der heißt, und ich musste mich so kaputt lachen, das hat mir meine Freundin gefunden. Da kommt der Satz drin vor, Take your pills.
Take your pills, okay.
Ja, und das hat so angespielt auf diesen Moment, wenn du deinen, wenn man Methylphenidat oder sowas nimmt und man hat es noch nicht genommen, dass der Motor dann noch nicht angesprungen ist.
Ein
So sind wir
Reminder-Song.
drauf gekommen. Ja, so ähnlich, aber total cool. Aber ich weiß nicht, wie der heißt, deswegen kann ich das nicht
Aber der
sagen.
heißt nicht Take Your Pills.
Nein, sonst wäre es ja einfach. Ja, nee.
Okay. Welche Musikrichtung ist das? Weißt du
Fängt den
das?
auch nicht an, jetzt einfach. Warte mal. Ja. Nee, kann nicht mal das, kann ich sagen. Also ich bin ganz schlecht damit, muss ich ehrlich sagen. Ich kann es nicht mal in meinem Spotify-Verlauf rekonstruieren.
Lass mich nicht
Aber
im
vielleicht noch
Stich.
einen, der ganz lustig ist, der heißt Popo. Popo.
Ja, okay, super. Finde ich immer gut.
Ich kann den abspielen. Der fängt so an.
Okay. Aber von wem ist der?
Der ist von Junghuren, also Y-U-N-G.
Ah, ja.
Kennst du den sogar?
Ja, klar.
Okay,
ja, klar. Super cool. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Pass auf, wir machen so, du fragst deine Freundin, vielleicht weiß die noch, welcher Song das ist, von wem der
ja.
ist. Und dann schreibst du mir das einfach. Das wäre richtig cool. Und dann haben wir alle einen Reminder, die Medikamente nehmen, take your pills, wenn wir dann am Putzen sind mit der Playlist, dass wir zwischendurch einfach mal, habe ich heute schon oder habe ich noch nicht? Okay, cool. Ja, danke,
ja,
liebe Nicole, das ist doch super. Hast du noch was zum Abschluss, was du noch loswerden willst? Oder ja, hau mal raus.
Nö, weiß ich jetzt auch gerade nicht. Nö, nur das, ich weiß manchmal auch gar nicht, wo habe ich hier abgebrochen, zu Ende erzählt, dass wir noch aktive Leute suchen, die gerne sich einbringen möchten oder die sich vielleicht auch ein bisschen mit Vereinssatzungen auskennen.
Oh ja, super wichtig, okay. Mhm.
Oder überhaupt, die irgendwie sich aktiv einbringen möchten und da Lust haben, daran mitzuwirken, da, die wären auf jeden Fall
dürfen sich gerne melden. Okay, super, dann geben wir das so weiter. Du machst jetzt auf jeden Fall Frischluft Body Doubling mit Maya, würde ich sagen. Ja, die Hunde machen das ja auch, ne? Die helfen einem ja auch mal rauszukommen, ne? Wenn man jetzt nicht rausgehen würde, durch den Hund muss man es machen und dann ist man doch froh,
total,
dass man es getan hat, oder? Ist doch auch nur so ein kleiner Trick eigentlich.
Man muss sich zwingen, oder?
Manchmal, genau.
Ja.
Gut, liebe Nicole, dann sage ich jetzt mal tschüss und beende die Aufnahme, aber bleib noch kurz dran, ich lade dich noch kurz ein zu besagtem Thema. Also ciao, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Und ja, bis
und
bald.
Vielen Dank.